Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des To-Do Developer Podcasts mit Robin Manuel Thiel und Malte Lantin. Robin Manuel, wie geht's dir heute?
Ah, Malte, ich bin echt sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Wir haben die letzte Podcast-Folge ja beide aus dem Urlaub aufgenommen. Du warst in Holland, ich war in Vietnam. Jetzt war ich letzte Woche eine ganze Woche in Mailand, habe da Freunde besucht und haben zum Glück ein Microsoft Office in Mailand, wo ich mich dann tagsüber reinsetzen kann zum Arbeiten. Bin jetzt vorhin noch in Nürnberg gewesen, habe da einen Freund besucht. Also du merkst schon, viel irgendwie unterwegs gerade und ich genieße das sehr. Ich finde das auch einer der tollen Vorteile, die wir mit unserem Job haben. Aber ich bin auch froh, jetzt seit Sonntagabend wieder hier in München zu sein und habe jetzt erstmal einen großen Berg Wäsche zu waschen. Aber so gern ich dann doch unterwegs bin, so gern bin ich dann auch ab und zu wieder zu Hause und in meinem gewohnten Umfeld.
Ich wollte schon gerade sagen, du hast ein hartes Leben, Vietnam, Mailand, München. Das möchte ich auch haben.
Hauptsache Italien.
Genau. Dann starten wir mal mit den üblichen Danksagungen, weil wir haben tatsächlich wieder von einigen von euch einen Kaffee spendiert bekommen. Und zwar namentlich Tina, Raik, Alexander und Christian haben keine Kosten und Mühen gescheut, um uns auf einen Kaffee einzuladen. Und was uns natürlich freut, ist nicht nur der Kaffee, sondern auch euer Feedback, was ihr uns gebt über die Podcast-Plattform, über Spotify, über Apple Podcasts, aber auch per E-Mail. Und besonders freuen uns Rückmeldungen von euch, wie gerade zu der letzten Folge, wo wir auch Rückmeldungen bekommen haben. Hey, das hat uns echt geholfen, uns auf bestimmte Themen auf der Arbeit vorzubereiten. Gerade Copilot ist natürlich im Moment super heiß bei allen, die irgendwie Software schreiben. Und da haben wir auch Rückmeldungen von euch bekommen, dass unsere Podcast-Folge euch geholfen hat, einfach vorbereitet zu sein, auch intern in der Firma Diskussionen zu führen, Diskussionen mit Kunden zu führen. Und das freut uns natürlich, wenn wir euch auch in eurem Arbeitsalltag weiterhelfen können.
Ja, mega. Das Thema für diese Folge kommt tatsächlich auch von euch, und zwar von Max. Der hat sich im Rahmen unserer Weihnachtsumfrage gewünscht, wir sollen nochmal das Thema Monorepos und Multirepos beleuchten, gegebenenfalls da auch auf Tools und sowas eingehen. Und das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen so eine Glaubensfrage. Also strukturiere ich mein Projekt innerhalb von einem einzelnen Git-Repository oder teile ich es auf mehrere Git-Repositories auf? Das ist vor allem dann, wird das eine sehr relevante Frage, wenn ich eben vielleicht irgendwann so weit gehe, keinen Monolithen mehr zu bauen, sondern auch mein ganzes Projekt in Microservices aufzuteilen. Aber nicht nur dann, vielleicht habe ich auch irgendwelche einzelnen wiederverwendbaren Libraries, Komponenten und Pakete. Und ja, da wird eigentlich ganz heiß immer diskutiert in der Developer-Community. Packe ich das jetzt alles in ein Repository? Packe ich das in mehrere Repositories? Was habe ich sonst noch da irgendwie für Möglichkeiten? Und das diskutieren wir diese Folge. Und deswegen möchte ich dich direkt mal fragen, Malte, was ist denn da deine Meinung zu? Hast du da eine Präferenz? Gehörst du da irgendeiner Religion oder Glaubensrichtung an? Wie machst du das in deinen Projekten? Oder wonach unterscheidest du, welchen Weg du gehst?
Also ich glaube, man kann es nicht generalisieren. Ich bin immer ein Fan davon, es möglichst einfach zu halten, keep it simple und so lange wie möglich nur mit einem Repository zu arbeiten. Das heißt, ich macht es in der Regel so, dass wir mit einem Repository loslegen und solange es auch nur möglich ist, mit diesem einen Repository arbeiten und dann von da, falls es nötig ist, weitergehen und zu sagen halt, an dieser Stelle kommen wir an einen Punkt, wo bestimmte Herausforderungen, die wir haben, sich nur mit mehreren Repositories lösen lassen, aber grundsätzlich fange ich immer mit einem Monorepo an und versuche, so lange wie es geht, dabei zu bleiben.
Ja klar, ne? Also sobald ich halt anfange, mehrere Repositories einzuführen, mache ich meine gesamte Lösung komplexer. Also es muss natürlich Gründe geben, warum sollte ich das denn überhaupt tun? Ne? Also auch wenn ich an irgendwie mehrere Microservices denn vielleicht arbeite, können die ja trotzdem wunderbar alle in einem Repository koexistieren, wenn sie vom gleichen Entwicklerteam zum Beispiel gemanagt werden oder den gleichen Release-Cycle haben. Und das ist für mich immer so der ganz, ganz ausschlaggebende Punkt, worin ich das entscheide, ist nämlich wirklich dieses Thema Release Cycle. Ich packe alles in dasselbe Repository und damit meine ich auch, also ne, mein Code ist in 99% der Fälle auf GitHub gehostet, damit meine ich auch immer in das gleiche GitHub Repo oder Projekt oder wie auch immer. Also es muss nicht nur, ne, also wenn ich jetzt über Mono oder Multi-Repos rede, dann rede ich auch immer gleichzeitig davon, dass für mich ein Git Repository auch ein GitHub Projekt ist. Beziehungsweise auf GitHub heißt es ja Repository, ich glaube Projekte sind nochmal was anderes, wo man Issues organisiert, aber ne, auch ein GitHub-Repository ist. Und ich entscheide das immer tatsächlich darauf, dass ich alles, was demselben Release-Cycle folgt, in ein Repository packe. Und das hat für mich einfach den Grund, dass ich dann natürlich im Repo eine Pipeline hat, also eine CI/CD-Pipeline habe, die das Ganze paketiert und veröffentlicht, published. Und gleichzeitig natürlich, dass ich halt auch die ganzen Release-Features, die GitHub-Actions-Features von diesem einzelnen Repository nehmen kann und den gesamten Code, so wie der ist, versioniere und in mein Produkt mit einspiele. Und das ist dann vor allem ja dann wichtig, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe vielleicht mehrere Teams, ich habe vielleicht mehrere Microservices und möchte gar nicht immer alles auf einmal releasen. Ich kann ja durchaus Microservices haben, aber meine Gesamtanwendung ist immer ein Stand des Codes, der versioniert und released wird. Es kann aber auch sein, dass meine Anwendung aus der Version 1.5 von meinem API-Gateway, 2.3 von meinem, Random-Number-Generator-Backend und 1.7 von meinem Frontend besteht und diese Kombination einfach die aktuelle Version von meiner App ausmacht. Also für mich ist immer der Release-Cycle das Hauptkriterium, wann ich mich entscheide, Dinge in ein eigenes Repository zu packen.
Ich glaube, ein weiteres Kriterium, was halt viele zugrunde legen, ist auch die Verantwortlichkeit. Also solange halt das gleiche Team für alles verantwortlich ist und man immer auch an verschiedenen Bereichen der Lösung arbeitet, selbst wenn es unterschiedliche Services sind, selbst wenn es unterschiedliche Services in unterschiedlichen Technologien sind, dann funktioniert es in der Regel auch ganz gut, wenn es in einem Repository ist. Wenn ich natürlich jetzt völlig disjunkte Teams habe, die völlig getrennt voneinander arbeiten an unterschiedlichen Services, dann kann das natürlich relativ schnell zu Konflikten führen, wenn ich das in einem Repository mache. Es muss nicht unbedingt ein Konflikt sein, aber Herausforderungen, ich will es mal Herausforderungen nennen. Zum Beispiel, wenn ich halt Pull-Requests mache und dann die ganzen Pull-Requests irgendwie auftauchen und ich habe eigentlich gar nichts damit zu tun. Das heißt, da taucht ganz viel Content. Auf GitHub sind es dann halt auch so Dinge, neben den Pull-Requests auch Issues etc., mit denen ich eigentlich gar nichts am Hut habe. Das heißt, ich werde da mit Dingen konfrontiert, an denen ich nicht arbeite, mit denen ich nichts zu tun habe, sondern ich arbeite vielleicht an meinem Service, der sehr autark ist, der vielleicht mit dem anderen Service irgendwie letzten Endes in der Gesamtlösung interagiert, aber ich habe da keine direkten Abhängigkeiten. Wir sehen teilweise sogar in der Praxis Monorepos, wo halt Leute völlig unterschiedliche Applikationen in einem Repository verwalten. Ich meine, es kann dann irgendwie eine kundenorientierte Webanwendung sein und halt die Website, die ich habe, um einfach Marketinginformationen bereitzustellen, die dann in einem Repo sind, aber die haben halt keinerlei Abhängigkeiten voneinander und dementsprechend arbeiten vielleicht auch völlig unterschiedliche Leute daran.
Ja, aber das verstehe ich immer nicht. Also ich hatte ja vorhin extra nochmal für mich diesen Disclaimer gesagt, für mich heißt ein Repo auch immer ein Repository auf GitHub und dann genau den Punkt, den du gerade sagst, dass ich da verschiedene Projekte drin habe, dann finde ich, blockiere ich mich da selber so ein bisschen auch in den Sachen, die in den GitHub-Features oder sowas, die ich nutze. Ne? Und es muss jetzt nicht GitHub sein, kann natürlich auch GitLab oder jede andere Code-Verwaltungsplattform sein. Aber ich möchte ja vielleicht auch neben meinem Code Issues pflegen, ein Wiki anlegen, Dokumentation schreiben. Aber vielleicht auch sowas wie die Releases benutzen. Ich kann ja auf GitHub nicht sagen, ich habe jetzt ein Release. Also der Release ist ja immer für das ganze Repository da. Und klar, ich kann das natürlich irgendwie prefixen oder andere dem Release verschiedene Namen geben und sowas. Aber da habe ich immer das Gefühl, dass ich mir selber so ein bisschen im Weg stehe, wenn ich da zu viel in das gleiche Repository packe. Ein anderer Grund, warum ich mich dazu entscheide, Dinge in einem eigenen Repository zu verwalten, ist natürlich auch so ein bisschen das Thema Wiederverwendbarkeit. Also wenn ich jetzt irgendwie merke, ich habe vielleicht eine coole Library geschrieben und die wird von zwei Projekten in meinem Universum irgendwie benutzt oder sowas, dann bin ich ja fast schon verpflichtet, dann kommt es auch wieder auf dieses Thema Release-Cycle an, das aus meinem großen Monorepo rauszuziehen, da ein eigenes Projekt rauszumachen und dann zu schauen, dass das von mehreren Projekten gleichzeitig verwendet wird. Gerade weil ich ja, wenn es denn wirklich von mehreren Projekten gleichzeitig verwendet wird, eben noch mal viel mehr darauf angewiesen bin, dass das Ding eine eigene Versionsnummer bekommt, dass ich sauber versioniere, haben wir auch mal eine Folge zugemacht, Semantic Versioning, also dass ich auch quasi durch meine Versionierung kennzeichne, wenn ich einen Breaking Change habe und natürlich somit auch ermögliche, dass vielleicht Projekt A auf einer neueren Version von meinem geteilten Code läuft als Projekt B und ich dann natürlich auch Updates machen kann, die beide meiner Versionen betreffen. Aber es macht es natürlich auch kompliziert.
Und letzten Endes bringen natürlich Monorepos gewisse Vorteile mit. Zum einen kann ich, wenn ich an diversen Projekten arbeite, letzten Endes auf einem Repository arbeiten und muss nicht immer unterschiedliche Repositories auf meiner lokalen Platte pflegen, aktualisieren. Und das ist natürlich insbesondere bei einer Microservice-basierenden Anwendung, die ich vielleicht auch in einer lokalen Umgebung ausführen möchte, etwas, was eine größere Herausforderung darstellen kann, wenn ich unterschiedliche Repositories habe. Ich muss gucken, dass ich immer den aktuellen Stand aller Repositories habe, um dann alle Services ausführen zu können. Da gibt es natürlich Mittel und Wege, wie man beide Welten miteinander vereinen kann. Und ein Weg sind da zum Beispiel Git Submodules, wo ich die Möglichkeit habe, in ein Git Repository andere Git Repositories als Submodules einzubinden. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ein zentrales Monorepo zu haben, welches wiederum auf andere Repositories, auf die Submodules verweist. Das heißt, meine einzelnen Services können sich über diese Submodules einbinden und ich kann dann sehr genau kontrollieren, wie ich darauf zugreife, habe aber genau diese Wiederverwendbarkeit, die du gerade genannt hattest.
Wie ist es denn mit diesen Submodules? Also ich benutze das tatsächlich nicht. Sind die dann Teil eines großen Git-Repositories oder kann ich mit einem Submodule auf ein Git-Repo zeigen, was vielleicht ein eigenes GitHub-Projekt ist? Also kann ich das quasi verlinken und dann nur in dem Moment, wo ich es klone, zieht er sich aus mehreren verschiedenen Quellen etwas in eine, sag ich mal, vorgegebene Ordnerstruktur? Oder ist ein Submodule wirklich einfach nur ein, ja, quasi irgendwas, was innerhalb meines einen großen Git-Repositories lebt und einfach nur eine eigene Commit-Historie hat? Weißt du das?
Genau, das, was du gerade gesagt hattest, du hast in einem Git-Repository, verweist du auf andere Git-Repositories und letzten Endes auf deiner Disk die Files, hast du letzten Endes in einer Ordnerstruktur und kannst dann auf deine ganzen Unterprojekte problemlos zugreifen. Ist dann natürlich besonders komfortabel, wenn du in solchen verschiedenen Services arbeitest, die du alle benötigst, aber gleichzeitig sicherstellen möchtest, dass diese einzelnen Services als wiederverwendbare Komponenten in ihren eigenen Git-Repositories anderen Projekten wiederum zur Verfügung stehen. Und damit kannst du das Beste aus beiden Welten vereinen. Bringt natürlich eine gewisse Komplexität mit und man muss natürlich das ganze Prinzip verstanden haben.
Okay, das macht es für mich benutzbarer und sinnvoll. Da muss ich aber natürlich auch sehr darauf achten, wie meine Versionierung aussieht. Ne? Weil ich werde mir ja wahrscheinlich nicht dann immer den Main-Branch klonen, weil der sich ja massiv verändert haben könnte. Also entweder ich versioniere auf verschiedenen Release-Branches und sage meinem Submodule direkt, bitte klone die Version, die von dem Branch Release/V1.5 oder irgendwas kommt. Weil sonst, wenn ich jetzt mir nämlich irgendwie vorstelle, dass ich zwei Projekte habe, die beide durch Submodules auf die gleiche Library zum Beispiel verweisen, dann sind die wahrscheinlich nicht zu jedem Zeitpunkt gleich kompatibel mit dem Main Branch. Das heißt, da muss ich nur ein bisschen mehr auf Versionierung achten. Das löse ich persönlich lieber dadurch, dass ich auf diesem geteilten Library Repository, nennen wir es jetzt mal, eine eigene Versionierung mache und dann da Packages publische, weil sich das für mich irgendwie sauberer oder geklärter anfühlt. Ich muss dir aber allerdings aus der Praxis auch den Punkt geben, dass es das einfach ultra komplex macht. Also ich hatte gerade so ein Ding, dass wenn du irgendwie ein Feature releasen willst, was irgendwie in Service B implementiert wird, aber oder von Service A genutzt wird und also du bist halt, nee, ist irgendwie, na, wie soll ich sagen, also du releasest jetzt zum Beispiel eine neue Version von dieser Library und willst, dass das in zwei deiner Microservices benutzt wird, die aufeinander verweisen. Da kommst du irgendwie, finde ich, super schnell in diese Release-Pipeline-Wartezimmer-Hölle. Und du sagst, okay, ich muss jetzt warten, bis ich von meiner Library eine neue Version release habe. Das heißt, du sitzt da eigentlich und wartest, bis der Release durch ist, weil sonst kannst du nicht weiterarbeiten, nachdem du die Änderungen da gemacht hast. Dann gehst du in dein Hauptprojekt, zählst da im Prinzip die Versionsnummer um eins hoch von dieser Library, vielleicht sogar in zwei, drei verschiedenen Stellen. Wenn du jetzt aber irgendwie zwei Microservices hast, die du wieder verschiedene Repositories pflegst, die aufeinander verweisen, gehst du nämlich erst in den einen Microservice, zählst da die Versionsnummer hoch, machst dann Release von diesem Microservice, der vielleicht, weiß ich nicht, in Form des Releases ein eigenes SDK, wie er benutzt werden möchte, published, gehst dann wieder in den dritten Microservice, zählst da die Versionsnummer von der Library hoch und holst dir diesen anderen Microservice rein mit seinem neuen SDK, damit du gegen das neue Feature sprechen kannst. Also du hast irgendwann so eine, ja, wie so eine Warteschlange vor so einer Tankstelle, für diese ganzen Releases, die du irgendwie machen musst, nur weil du an einer einzigen Stelle einen Change machen willst und das eben nicht innerhalb von einem Repository die Dinge aufeinander verweisen, sondern du halt diesen Packaging-Weg gehst. Also du musst es bauen, du musst es gegen NuGet, NPM, wo auch immer du das hin publishen. Dann hast du eine bestimmte Reihenfolge, in der du diese Updates machen musst. Und da finde ich, geht irgendwie immer super viel Wartezeit verloren.
Ja, und wenn du jetzt letzten Endes einen Untermodulen, eine Dependency hast, die sich sehr schnell weiterentwickelt, dann möchtest du natürlich auch nicht immer deine ganzen Dependencies aktualisieren und du würdest vielleicht auch nicht aus deinem Development Branch immer diese Packages erzeugen, damit die allen zur Verfügung stehen. Und wenn du so eine Situation hast, vielleicht sogar mit einem externen Team, was eine dieser Dependencies für dich entwickelt, möchtest du vielleicht auch einen direkten Blick auf den Source Code haben. Du möchtest nicht einfach nur das Package bekommen, sondern möchtest den Source Code sehen und möchtest das vielleicht auch als Gesamtheit bauen. Und für solche Szenarien stehen dann natürlich technische Möglichkeiten mit Git zur Verfügung. Und das ermöglicht es dann allen auch, dass tatsächlich dieses Benefit aus einem großen Git-Repository, in dem alles drin ist, was ich brauche, mit dieser Flexibilität zu vereinen, dass halt unterschiedliche Teams auf unterschiedlichen Repositories arbeiten.
Ja, finde ich eigentlich eine gute Kombination, ne? Dass ich so für lokales Development auf sowas wie Git Submodules zurückgreife, damit ich halt quasi einfach eine lokale Referenz machen kann während meiner Entwicklungsphase. Und wenn ich dann aber publish und release, dann will ich ja vielleicht schon das offiziell neu geleaste Package ziehen. Also für meinen Production Build will ich dann ja nicht irgendwelche lokalen Referenzen haben, sondern da will ich ja dann vielleicht schon irgendwie eine bestimmte Versionsnummer von dieser Library publishen. Braucht dann ja auch den Source Code nicht mehr. Und dann komme ich natürlich trotzdem in diese Wartezimmerhölle, nur halt deutlich später und deutlich seltener. Also nicht während meines sogenannten Inner Loops, also während ich da irgendwie die ganze Zeit vor mich hin entwickle. Aber das versuche ich persönlich gerade so ein bisschen mit dem Dependerbot zu lösen. Also ich weiß nicht, ne, also Dependerbot haben wir, glaube ich, während des Podcasts auch schon ein paar Mal erwähnt. Ist auch ein GitHub-Projekt. Kann man aber auch mit anderen Lösungen, also man muss das nicht mit GitHub nutzen, aber es ist im Prinzip ein kleiner Bot, der merkt, wenn es Package-Updates gibt innerhalb meines Projektes, vor allem sicherheitsrelevante Package-Updates, dann schlägt er mir ein Update von diesem Package automatisch vor, indem er mir einen Pull-Request stellt, wo er das Package geupdatet hat. Und den kann man wohl auch so konfigurieren, dass der eben die eigenen Packages verwaltet. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Library habe und da eine neue Version veröffentliche, dann wäre ich da schon, also könnte ich persönlich in meinem Team auch sehr viel Zeit sparen, wäre da sehr dankbar drüber, wenn mir dieser Dependerbot das mitkriegen würde und dann automatisch eben Pull-Requests in allen meinen Projekten, die diese Library verwenden, stellt, sodass ich dann einfach nur sagen kann, yo, Merge, Merge, Merge oder vielleicht sogar so ein Auto-Merge habe, wenn ich eine sehr gute Testabdeckung habe, die sagt, okay, guck mal, das baut immer noch, die Tests sind immer noch grün, mach mal da so ein Auto-Merge. Genau, dann kann ich das auch zumindest etwas automatisieren und etwas schneller machen. Und ich glaube, also jetzt gerade auch aus dem Gespräch mit dir, dass so ein bisschen die Kombination zwischen diesen beiden Welten, ich muss dann nochmal ran. Also ich bin auch jemand, der sagt, nicht zu früh auf das Projekt auf 50 Repositories verteilen, sondern erst, wenn es verschiedene Release-Cycling gibt, was in der Regel bei einem kleinen Team fast nie der Fall ist, ne? Also ein kleines Team, die entwickeln ja nicht wirklich unterschiedliche Release-Cycling mit unterschiedlichen Versionen. Aber gerade wenn ich so Libraries habe, die vielleicht von mehreren Projekten verwendet werden, dann gerne mehrere Repos. Aber bisher war ich immer sehr schnell in dieser lokal linken und dann publishen und dann warten Hölle. Aber vielleicht ist das sowas wie, was Dependerbot lösen kann.
Ja, ich glaube, es ist durchaus von der Komplexität der eigenen Lösung auch so ein bisschen abhängig. Also ich möchte bei einfachen Lösungen nicht in die Verlegenheit kommen, irgendwie immer 3, 4, 6, 10 Repositories aktuell zu halten, die ich auf der Platte habe, nur um halt die Lösung lokal ausführen zu müssen. Von daher bietet da natürlich ein Monorepo einen gewissen Komfort-Benefit. Dazu kommt natürlich, dass man sich überlegen muss, wann wird vielleicht das Monorepo zu groß? Und ich glaube, selbst wenn man immer diese End-to-End-Verantwortung für alle Services in einem Team hat, kann es natürlich sein, dass ich irgendwann an den Punkt komme, dass das Monorepo zu groß wird. Und dann ich gewisse Herausforderungen habe. Und eine Herausforderung, die ich häufig relativ früh bekomme, sobald das Entwicklungsteam eine gewisse Größe erreicht, ist, dass ich natürlich super viele Veränderungen des Codes habe und da ich natürlich mit Protected Branches arbeite auf meiner Versionskontrolle, habe ich natürlich auch furchtbar viele Pull Requests, die halt letzten Endes sich vielleicht auch noch gegenseitig bedingen und ich dann immer irgendwelche blockierenden Situationen habe. Das heißt, du stellst ein PR, ich stelle ein PR, du machst eine Veränderung an deinem PR basierend auf dem Feedback, was du bekommst und damit ist es vielleicht wiederum nicht mehr kompatibel zu meinem PR und dann aktualisieren wir immer regelmäßig dann unsere Pull Requests, immer wenn irgendjemand anders, der vor mir seinen PR gemerged kriegt, dann letzten Endes zum Head-Commit wird. Und ich muss dann letzten Endes immer gucken, dass mein PR dann aktuell ist. Und das kann natürlich relativ schnell gehen, auch bei einem Team, was jetzt nicht mehrere hundert Leute groß ist. Und da komme ich natürlich an den Punkt, wo ich mir überlegen muss, welche Strategien wähle ich da? Kann ich dann mein Repository weiter als Monorepo führen oder muss ich das entsprechend aufbrechen, um aus dieser Problematik herauszukommen? Und in der Vergangenheit war es durchaus so, dass viele an dieser Stelle gesagt haben, das ist nicht mehr handelbar, wir können in dieser Teamgröße nicht mehr auf einem Repository arbeiten und müssen das aufbrechen, auch wenn es viel Komplexität mitbringt. Das haben wir ja gerade im Detail besprochen. Aber seit einiger Zeit gibt es da auch Lösungsstrategien auf den großen DevOps-Plattformen. Und namentlich sind das sowas wie Merge-Trains oder Merge-Queues, wo ich die Möglichkeit habe, so einen sogenannten Train oder Queue zu erstellen, in den dann die verschiedenen Pull-Requests reinfließen. Und letzten Endes wird dieser Train irgendwann zugemacht, nachdem er eine gewisse Länge erreicht hat. Und dann wird er als Gesamtes in meinen Default-Branch oder Development-Branch reingemerged. Bietet für mich den Vorteil, dass ich durch diese dieses Queuing nicht immer die Herausforderung habe, dass sich die Baseline verändert, sondern das ganze System sorgt dafür, dass die PRs letzten Endes immer kompatibel sind und aktualisiert werden können und dann gemeinsam gemerged werden können.
Okay, das ist spannend, weil das ist ein Problem, was ich auf jeden Fall habe. Also gerade wenn du natürlich sehr, sehr strikt mit deinen Repos bist und zum Beispiel die Policy hast, dass alle Pull-Requests immer nur gegen den Head gestellt werden, also gegen die aller aktuellste Version von deinem Repository, dann hast du natürlich in dem Moment, wo du den ersten Pull-Request merged, ist der zweite schon wieder outdated, muss wieder geupdatet werden, der ganze Build-Prozess wird wieder neu angestoßen. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe so eine Merge-Queue, also ich stelle mir das vor wie so eine Warteschlange oder vor allem eher eine Reihenfolge, die ich festlege, in der ich das merge. Du meinst gerade, das wird alles auf einmal gemerged, wenn ich diese Queue zumache? Also ist das dann ein Commit in mein Repository oder werden die einer nach dem anderen ineinander gemerged? Oder ist es einfach so, dass ich sage, okay, erst der Pull-Request 1, dann wird der Pull-Request 2 quasi geupdatet und muss sich vielleicht auch neu bauen, aber wenn das dann funktioniert, wird der automatisch gemerged. Dann Pull-Request 3 holt sich die Updates vom Head und baut dann neu. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist vor allen Dingen eine Reihenfolge. Das heißt, ich kann dann sicher gehen, dass halt nicht aufgrund der Konflikte, weil alle die gleiche Reihenfolge haben oder immer die gleiche Position haben, dann sich gegenseitig invalidieren, sondern ich habe halt eine festgelegte Reihenfolge. Aber natürlich gehört auch dazu, dass ich das Ganze irgendwann zumache, weil ich dann letzten Endes das Ganze nach und nach merge. Es gibt ja immer noch Dependencies, weil ich habe ja als Dependency diejenigen, die vor mir in der Queue sind. Und letzten Endes kann es dann natürlich passieren, dass vor mir in der Queue noch Änderungen stattfinden oder sogar Dinge wieder aus der Queue entfernt werden. Das heißt, du bist vor mir in der Queue und dein PR führt aber dazu, dass irgendwie die CI einen Fehler wirft, ne? Weil irgendwie gibt es ein Problem und letzten Endes musst du das Ganze nochmal komplett überarbeiten und nimmst das nochmal aus der Queue raus. Und dann müssen natürlich alle, die hinten sind, nochmal komplett aktualisiert werden. Und letzten Endes für alle, die hinter dir in der Schlange sind, die komplette CI nochmal durchgeführt werden. Das heißt, das Ganze löst viele Probleme, ist aber auch nicht ohne jegliche Komplexität, weil du natürlich sicherstellen musst, dass du immer auch wirklich diese Konsistenz in deiner gesamten in deinem gesamten Vorgehen sichergestellt hast. Und das machst du natürlich durch Automatisierung. Du hast halt CI laufen, die sicherstellt, dass die entsprechenden Tests ausgeführt werden, dass das Ganze gebaut werden kann, dass es keine Probleme gibt. Entsprechend natürlich deine Kompatibilität zwischen den einzelnen Änderungen sichergestellt ist. Und da kann es natürlich dazu kommen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo in dieser Queue es zu einem Fehler kommt.
Ja, gut, klar. Aber ich finde trotzdem so ultra praktisch eigentlich, dass ich vor allem, weil sonst wartest du, oder wenn der eine durch ist, dann musst du den anderen nochmal neu anfassen. Also kannst du zumindest sagen, okay, in der Reihenfolge bitte jetzt alle reinmergen. Unter der Voraussetzung, dass die natürlich alle miteinander kompatibel sind und funktionieren.
Genau, und da gibt es halt auch unterschiedliche Systeme. Wie gesagt, es gibt Systeme, wo du sagst, okay, ich habe jetzt deswegen heißt es auch Merge Train, das heißt, du hast irgendwie verschiedene Pull-Requests, die springen halt auf den Zug auf und irgendwann ist der Zug zu und fährt ab. Oder du hast halt ein System von der Queue, wo halt das Ganze First-In, First Out abgearbeitet wird und nach dann gemerged wird. Also gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, um dieses Problem zu lösen. Wir packen euch da auch nochmal ein paar Links in die Shownotes. Das ist durchaus kein triviales Thema, hilft aber gerade bei großen Repositories mit großen Teams wirklich dieses Problem zu lösen, dass man am Ende, und das habe ich schon in ein oder anderem Projekt gesehen, dass am Ende kein Pull-Request mehr gemerged wird, weil immer der Pull-Request gerade invalidiert wird durch einen weiteren Commit auf dem Main-Branch, den ich habe, oder auf dem Development-Branch, auf dem ich arbeite zumindest, dass es dazu führt, dass ich immer wieder mein Pull-Request aktualisieren muss, gegebenenfalls dann die CI neu laufen muss, ja, die Leute den neu reviewen müssen und es dann dazu kommt, dass teilweise PRs ewig offen sind.
Oder ich Konflikte habe und die dann irgendwie auflösen muss. Und,
genau, es löst viele Probleme, ist aber nicht ganz trivial, von daher auch nicht ganz so einfach zu erklären. Vielleicht machen wir mal eine dedizierte Folge dazu, wo wir dann nochmal im Detail auch auf die verschiedenen Varianten eingehen. Wir packen euch auf jeden Fall die Links in die Shownotes und dann könnt ihr euch das auch schon
jetzt
anschauen.
Du meinst aber, das ist kein Git-Feature, ja? Sondern das ist halt, je nachdem, das muss die DevOps-Plattform, auf der ich mein Git-Repository hoste, anbieten. Also es ist nicht nichts Eingebautes.
Genau, das ist Funktionalität, die es zum Beispiel auf GitLab oder auf GitHub gibt, okay, und die ihr dann in dieser Plattform nutzen könnt. Das heißt, das kommt von diesem Plattform-Provider, das ist ein Convenience-Feature und vielen ist es gar nicht bewusst, die mit Git arbeiten. Pull-Requests sind oder Merge-Requests, wie es auf GitLab heißt, sind genauso ein Feature dieser Plattform. Das heißt, es kommt nicht mit Git mit, Git-Feature, sondern das kommt ist etwas, was mir diese Plattform bietet.
Jetzt hattest du vorhin aber nochmal noch was ganz Spannendes angesprochen. Du hast nämlich gesagt, ne, dass ich gerade bei Monorepos irgendwann Gefahr laufen könnte, dass mein Repository sehr, sehr, sehr groß und dadurch auch sehr unhandlich wird. Und groß muss ja nicht heißen, dass irgendwie viele Changes oder viele Pull-Requests, sondern groß kann ja auch einfach wie in Terms of Speicherplatz heißen, ne? Dass ich irgendwann da, vor allem wenn ich immer die ganze Git-Historie mit auschecke und irgendwie vielleicht auch mit großen Dateien arbeite, halt in Speicherplatzprobleme reinlaufe. Ne? Wir hatten uns ja selber schon mal auch unterhalten, also wir haben beide auch schon Repositories gesehen, die viele, viele Gigabyte groß sind. Und das ist jetzt nicht unüblich, gerade wenn ich vielleicht mit großen Mediendateien arbeite und das nicht irgendwie alles nur Textfiles sind, sondern auch große Bilder oder sogar Videos oder irgendwie 3D-Grafiken oder sowas sind. Und da hat Git ja auch quasi neue Features und sowas eingefügt, um mit sowas umzugehen. Also sowas wie Git LFS, das werden vielleicht viele kennen. Also das ist einfach eine Möglichkeit in Git, auch große Dateien effektiver zu verwalten. Aber es gibt ja auch seit relativ kurzem diese Scala. Hattest du dich da mal da schon mal irgendwie einlesen können oder beschäftigen können? Oder hast du mit Scala schon mal gearbeitet?
Also ich habe noch nicht hands-on damit gearbeitet. Das ist auch erst, wie du gesagt hast, kürzlich verfügbar. Bringt verschiedene Tools mit, um mit großen Monorepos zu arbeiten. Und eine Funktionalität, die auch schon seit längerem zur Verfügung steht, beziehungsweise announced war, sind zum Beispiel Sparse Checkouts. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auf einem Git-Repository nur bestimmte Unterordner zum Beispiel auszuchecken. Das heißt, wenn du ein Repository klonst, sagst du, okay, ich möchte nur einen folgenden Bereich des Repositories auschecken. Du hast ein großes Monorepo und ein Teil dieses Monorepos ist der Service, auf dem du arbeitest und du möchtest nur diesen Teil haben, kannst du mit einem Sparse Checkout genau diese Unterordner definieren, die du haben möchtest und kannst dann relativ schnell, ohne vielleicht diesen ganzen Overhead des Restes, des Repositories, das auf deine Platte ziehen, um das zu bearbeiten. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die du nutzen kannst, um das Ganze schlanker zu gestalten. Eine weitere Möglichkeit, die jetzt nicht direkt aus dem Scala-Tool kommt, sind halt Shallow-Clones. Die kannst du mit Git schon länger machen, wo du die Möglichkeit hast, auch nur bestimmten Teil der Commit-History auch letzten Endes auf die Platte zu holen. Das heißt, du interessierst dich vielleicht am Ende gar nicht dafür, was irgendwo, ne, in der historischen Vergangenheit irgendwo vor 2 Jahren dann noch überhaupt passiert ist, weil du eh nie so weit zurückgehen wirst in der History. Das heißt, du machst dann einen Clone nur mit der jüngsten Vergangenheit, um da halt die jüngste History zu bekommen. Aber du brauchst halt nicht das komplette Repository und kannst es damit relativ flach auf deine Platte ziehen und sparst dann auch letzten Endes wieder Speicherplatz. Und ich glaube, dann wirklich eine Kombination dieser verschiedenen Funktionalitäten, die es mittlerweile gibt, führen dann dazu, dass du auch mit einem großen Repository mehr oder weniger komfortabel arbeiten kannst als Developer, ohne dass du halt riesen Festplattenplatz brauchst oder dass vor allen Dingen halt Clones und Pulls dann irgendwie extrem lange dauern, weil das reißt dich natürlich auch aus deinem Arbeitsalltag raus, wenn du irgendwo bei einer Git-Operation dann irgendwie ewig warten musst, bis die dann durchgeführt wird und dann vielleicht noch abhängig von der Bandbreite, du hast irgendwie, sitzt dann irgendwie in einem Café, musst dann irgendwie ein Repo ziehen auf deinen Laptop und hast dann eine schlechte Internetanbindung und dann kannst du erstmal nicht nur einen Kaffee trinken, sondern mehrere, bis das Ganze auf der Platte ist. Möchtest du natürlich nicht, gibt es verschiedene Wege, um damit umzugehen. Führt aber natürlich zu einer gewissen Komplexität, nicht im Tooling auf der Git-Server-Seite oder in deinem Source-Control-System, sondern zu einer gewissen Komplexität bei dir als Developer, weil du musst halt diese verschiedenen Strategien kennen, beherrschen, musst entsprechend mit dem Git-Tooling arbeiten können, um halt sicherzugehen, dass du halt nicht aus Versehen einen Git-Clone auf das gesamte Repo machst, weil irgendwie dann ist vielleicht deine Festplatte voll, ne? Da muss man letzten Endes drauf achten und auch schauen, dass man da die Leute entsprechend auch weiterbildet, die entsprechende Informationen zur Verfügung steht und sagt, hey, mit diesem Repository folgende Guidelines, so arbeitest du damit und dann den Leuten die Informationen auch an die Hand gibst.
Ja, oder wie sowas wie so ein Clone-Script einfach bauen, ne? Das kann kein Git-Clone machen, sondern so ein clone.sh Shell-Script irgendwo hat, was mir das irgendwie in der richtigen Kombination klont. Ja, Shadow-Clones, das kann ich schon, das finde ich irgendwie spannend. Ne? Also Git-Repository nur in einer bestimmten Tiefe auschecken, zum Beispiel gar nicht die Commit-History. Das ist so, glaube ich, da der, kommt eben auf den Anwendungsfall an, aber da so ganz, ganz klassisch, wenn ich irgendwie im Rahmen einer CI/CD-Pipeline mein Projekt bauen will, dann brauche ich natürlich nur die aktuellste Version von meinem Code. Dann brauche ich ja keine Historie, ich will ja die aktuelle Version bauen, muss ich ja gar nicht alles auschecken. Dieses Sparse-Checkout fand ich ganz spannend, also auch für kleinere Repositories, wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel so an irgendeine Web-Anwendung denke, dann kann ich ja vielleicht auch nicht sagen, ja, okay, check mir mal meine Webseite aus, aber vielleicht bitte ohne den Ordner, wo die 30 Tutorial-Videos drin liegen, wenn die jetzt gerade irgendwie nicht laden können, während in meinem Inner-Loop-Development-Lifecycle, weil ich gerade an der Webseite arbeite und dann da vielleicht irgendwie ein 404 bekomme, ist das nicht so schlimm, dafür kann ich vielleicht irgendwie schnell mein Repo auschecken. Und vor allem brauche ich nicht die 47 Änderungen, die an Tutorial Video 13 gemacht wurden, weil das dann ja auch einfach in Git 47 neue MP4-Dateien sind, sondern kann das dann halt irgendwie so ein bisschen managen. Finde ich also auch ganz spannend, sobald das Repository irgendwie eine gewisse Größe erreicht hat, dass ich da nicht 21 GB durch die Starbucks Wi-Fi-Leitung jagen muss, während ich da meinen Kaffee trinke. Wobei das für dich und mich natürlich kein Problem ist, weil ihr uns immer so fleißig Kaffee spendiert. Ja, also alles in allem mal wieder so eine klassische Beraterantwort. It depends. Also ich hoffe, Max, dass wir damit trotzdem irgendwie so ein bisschen das Thema Monorepos versus Multirepos beleuchten können. Auch wenn wir natürlich keine klare Antwort geben können, was jetzt besser ist. Also ich habe viel mitgenommen. Also ich habe mir auf jeden Fall, also das Thema Merge Trains und Merge Queues, super spannend für mich, super aktuell. Und ich werde mir auf jeden Fall nochmal das Thema Git-Submodules anschauen, weil ich es bisher immer nur kannte mit, das ist ein Untermodul von Git mit einer eigenen Historie. Mir war nicht klar, dass ich da auf ein völlig anderes Git verweisen kann. Also ich habe vielleicht irgendwo so ein Master-Ding, was sich dann alles einmal zusammenzieht. Und ich muss dringend meinen Dependerbot mal so konfigurieren, dass der die Changes erkennt. Ich persönlich werde aber, glaube ich, nach wie vor bei dieser Devise bleiben, sobald es ein eigenes Team oder einen eigenen Release-Zyklus hat, kommt es ein eigenes Repository und solange es geht, bleibt aber alles in einem großen Monorepo. Das ist so ein bisschen mein Fazit.
Genau, und dazu kommen halt die gesamten handwerklichen Tipps und Tricks, die man sich natürlich dann aneignen muss. Wir packen euch die entsprechenden Links in die Shownotes, lest euch da einfach mal ein und dann könnt ihr auch selber entscheiden, wann ist der Punkt gekommen, wo ich ein Repository aufbrechen muss oder bis zu welchem Punkt kann ich halt mit diesen Git-Werkzeugen auch arbeiten und wann wird es vielleicht trotzdem zu komplex.
Genau, dann ganz, ganz lieben Dank dir, Max, für den Themenwunsch und den Themenvorschlag. Wenn ihr auch Themenwünsche und Themenvorschläge habt, dann lasst uns das sehr gerne wissen. Es gibt eine E-Mail-Adresse unten in der Beschreibung vom Podcast. Da könnt ihr uns was hinschicken. Und wenn ihr den nächsten Kaffee, den wir schlürfen, wenn wir das nächste Mal 25 GB bei Starbucks runterladen, auf euren Nacken spendieren wollt, dann freuen wir uns da immer sehr drüber. Es gibt einen Buy Me a Coffee-Link auch unten in der Beschreibung. Wer also sagt, Mensch, das war eine coole Folge, habe ich was gelernt, da freuen wir uns wirklich immer wie kleine Kinder, wenn da eine kleine E-Mail reinkommt und sagt, ah, guck mal, da hat uns jemand einen Kaffee springen lassen.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir freuen uns immer sehr, insbesondere wenn ihr noch was dazu schreibt. Auch auf Spotify könnt ihr seit einiger Zeit einen Kommentar hinterlassen. Finden wir immer super spannend, auch gerade, weil ihr da die Möglichkeit habt, auch zu einzelnen Folgen Feedback zu geben. Ansonsten bleibt uns treu. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und von daher, schreibt viel Code und bis dahin.
Bis dahin und checking Code auch clever ein in verschiedene Repositories. Mach's gut. Ciao.